Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Die Sendung ist heute wieder mal einem immer noch großen Unbekannten gewidmet. Mein Gast Oliver Trindl ist daran beteiligt, diesem Josef Labor ein Podium zu geben. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, Herr Trindl, dass eben, das war eine Zufallsbegegnung und inzwischen ja, gibt es viele Laboranten oder viele Laboristen, viele, die eben die Qualität der Kammermusik dieses Josef Labor schätzen gelernt haben und die sie auch endlich wieder spielen. Zaghaft erst, aber immer mehr.
Ich denke, die Labor Gemeinde wächst langsam, aber stetig. Ich zähle mich jedenfalls als einer der Vorstände dieser Gemeinschaft dazu und muss auch sagen, dass ich habe mit meiner Frau eine Donauradtour gemacht von Passau nach Wien und in Wien war das eine der ersten Tätigkeiten am Tag danach, dass wir vors Konzerthaus gepilgert sind und dem Herrn Labor unsere Ehre erwiesen haben. Labor steht da nämlich als Statue rum auf so einer Art Platz, unmittelbar vor dem Konzerthaus und ich bin mir ganz sicher, ich habe auch mit einigen Wiener Musikern gesprochen, denen das bewusst ist, da steht jemand, aber niemand guckt eigentlich so genau hin und das ist tatsächlich unser Josef Labor und ich glaube, man täte gut daran, wenn das Wiener Konzerthaus vielleicht mal, das wäre mein Traum, einen Labor-Querschnitt, ein kleines Labor-Festival veranstalten würde, wenn er schon so wahnsinnig freundlich seit vielen, vielen Jahren da reinblickt.
Ja, erstmal herzlich willkommen zur Sendung, Oliver Trindl. Stefan Lang begrüßt am Mikrofon. Diesem Josef Labor ist die Sendung gewidmet. Er war ja eigentlich sehr bekannt in der Nachfolge von Bruckner als großer Orgelspieler, nicht Improvisator, als Lehrer von Arnold Schönberg und Alma Mahler, als Freund von Wittgenstein, in die Familie Wittgenstein gut aufgenommen, gut integriert. Aber er war gehandicapt, er war blind, die Werke, die er aufgeschrieben hat, die sind teilweise nicht verlegt. Man muss sich ihm also aus einem Abstand nähern. Und da beginnen auch die Schwierigkeiten. Aber wir haben die Schwierigkeiten eben für die Aufnahmen, die in Berlin stattfanden, die jetzt, es geht um ein Trio G-Moll und ein Quintett Opus 11, die jetzt im Kammermusiksaal der Kölner Kollegen, also in Köln, aufgenommen wurden. Labor hat eine Qualität, die mit der Qualität der Großen zu vergleichen ist.
Absolut. Ich meine, um nochmal zu Ihrer Aussage von gerade eben zurückzukommen, es ist in der Tat, wenn wir diese beiden Werke gegenüberstellen, haben wir eine repräsentative Mischung von einem früheren Werk, eben dem Quintett für Klarinette, Streichtrio und Klavier, was zur damaligen Zeit schon verlegt war, und einem späteren Werk, was er dann eben auch für die linke Hand komponierte, was nie verlegt war. Es war ja so, dass der Karl Wittgenstein, der Vater des berühmten, später dann einarmigen Pianisten, hat ja Labor sozusagen als Geschenk, als Mäzen dieses Geschenk gemacht, dass er, ich glaube, es war tatsächlich bis, wenn ich mich nicht alles täusche, bis Opus 11, dass alle seine vorhandenen Werke er bei der Universal-Edition herausgeben, drucken lässt. Und das ist natürlich immer das A und O für einen Komponisten, wenn die Werke auch verfügbar sind. Man kann die kaufen, man kann die leihen, man kann in einer Bibliothek sind die vorhanden. Was eben mit diesen späteren Werken nicht der Fall war. Die Werke wurden auch teilweise nur in ganz kleinen Rahmen in diesen Hauskonzerten. Ich habe mich informiert, es gab ja einen sogenannten Laborbund in Wien, Liebhaber und Verehrer der Laborschen Klavier- und Orgel- und Kompositionskunst. Die haben sich dort getroffen in kleinem Rahmen und dort wurden auch Kompositionen vorgestellt. Und oft wurden die Stücke dann vielleicht einmal gespielt. Und das war es dann. Und sie wurden nie herausgegeben und sind dann sozusagen verschollen gewesen. Also es gibt sie natürlich. Gott sei Dank ist es überliefert. Also der Nachlass liegt in der Österreichischen Nationalbibliothek. Aber es ist natürlich doch ein Akt, die dort erstmals Kerns rauszuholen. Dann kann man die Werke nur bedingt aus diesen Noten spielen, also nur mit viel gutem Willen, und es ist doppelt so viel Arbeit. Und ich bin auch noch sehr dankbar, dass gerade für das Trio Herr Erich Paul Richter aus Hannover sich bereit erklärt hat, das unentgeltlich sogar zu setzen für uns, für diese Aufnahme und hoffentlich auch für ein Konzert. Und ich bin ihm da natürlich sehr dankbar und deswegen möchte ich ihn auch ganz herzlich erwähnen. Das Quintett Opus 11 wurde aber eben, das gehört zu dieser Sammlung von Werken, die bei der Universal-Edition herausgegeben wurden. Also es ist ganz spannend, da gibt es auch noch eine ganze Menge von Sachen zu entdecken. Also ich habe eine ganze Reihe von Manuskripten, Abschriften zu Hause. Wie gesagt, wurden aber leider nie gesetzt. Ist aber sehr spannend, weil in den Klavierpartituren sind zum größten Teil die Fingersätze höchstwahrscheinlich von Paul Wittgenstein selbst sind vorhanden. Ich habe mich manchmal ein bisschen gewundert, welche Fingersätze er nimmt. Aber gut, jede Hand ist anders gebaut. Ich habe das so ein bisschen als Anhaltspunkt genommen, bin aber dann doch ein bisschen abgewichen.
Das waren ein paar Takte aus dem Trio G-Moll, das wir gleich komplett hören werden. Ein Trio für Paul Wittgenstein. Inwieweit ist die Verbindung dann so prägend für den Josef Labor gewesen, dass er das ihm faktisch maßgeschneidert in die linke Hand komponiert hat?
Es war ja anscheinend so, es gibt ja drei Konzerte oder Konzertstücke für Klavier, linke Hand und Orchester von Josef Labor, die natürlich für Wittgenstein geschrieben wurden, die von Wittgenstein angeregt wurden. Und wir wissen ja alle natürlich, die berühmtesten Beispiele sind von Ravel und Prokofiev und Strauss und Britten und so weiter, Franz Schmidt, die dann jeweils im Auftrag Hindemith wurde erst vor wenigen Jahren uraufgeführt. Das hat Wittgenstein angeregt, hat dadurch, dass bei ihm Geld nicht so eine Rolle spielte, konnte er eben die berühmtesten Komponisten beauftragen, Werke zu schreiben, vorrangig auch für Klavier und Orchester, Klavier, linke Hand und Orchester, hat sich aber so eine Art Exklusivrecht herausgenommen und hat einige Werke, wie zum Beispiel Hindemith, das wurde unter Verschluss gehalten. Er war der Meinung, nein, das ist nicht gut genug, das wird weggesperrt. Es gibt auch, ich habe von einigen Stücken gelesen, von denen man weiß, dass sie existieren, aber man kommt irgendwie nicht ran. Und das Interessante ist, dass, obwohl eben so ein wirklich grandioses Konzert wie das Dido-Konzert von Ravel für die linke Hand dabei ist, hat er wohl immer die Labor-Konzertstücke sozusagen als Vorbild, als Vater für die anderen Komponisten. So hat er das gesehen und für ihn war das ein bisschen der Maßstab. Das ist doch sehr spannend, vor allem auch das aus heutiger Sicht zu sehen. Wir kennen alle das Ravel-Konzert, das wird relativ häufig gespielt. Und auch das vierte Konzert von Prokofiev wird ab und an gespielt. Und von den anderen Werken weiß man zumindest, da gibt es sehr schöne CD-Aufnahmen, man weiß um deren Existenz. Aber sie spielen im allgemeinen Kanon spielen sie eine andere Rolle als Labor, wo es nicht mal richtig gedruckte Noten gibt. Die Musikgeschichte ist schon eine verrückte Sache irgendwo.
Die Entdeckung steht noch bevor. Das nehme ich ja direkt als zum Anlass, eben nochmal zu sagen, also das steht uns als Aufgabe bevor.
Genau, wir sind ja auch
diese Wittgensteinche Referenz eigentlich vorzugeben.
Genau. Und sind wir nicht auf dem besten Wege dran, die Musikgeschichte positiv zu verändern?
Also ein bisschen mehr Gerechtigkeit in die Musikgeschichte
genau,
zu bringen.
So würde ich das
also
auch
den,
nennen.
Die Initialzündung für diese Reihe der linke Handkonzerte, die ging von dem Labo aus und dem müssen wir noch mal ein bisschen eine Bedeutung verschaffen. Wir hören jetzt erstmal das Trio G-Moll aus. Wann ist es komponiert worden? Also ich glaube, die Wittgenstein, also Josef Laber lebte von 1842 bis 1924. Das waren, glaube ich,
so die letzten 10 Jahre waren so etwa, diese Wittgenstein-Zeit. Genau. Und ich glaube, dass er wirklich vorrangig, es gibt, glaube ich, 10 Stücke für die linke Hand. Also es gibt auch Kammermusik, es gibt, glaube ich, ein Klaviersolowerk für die linke Hand. Und er hat sich das, erstens mal, mir ist kein Komponist bekannt, der so viel für Wittgenstein geschrieben hat. Franz Schmidt hat 2 Konzertante und immerhin, glaube ich, 3 kammermusikalische große Quintette geschrieben. Das ist schon enorm. Aber eben Laber mit sehr großformatigen Stücken. Also die Stücke die dauern alle um die halbe Stunde rum, sind 4-sätzig und wirklich sehr gehaltvoll. Er hat sich wirklich mit dieser Materie, auch mit dem Problem linke Hand, wirklich grundlegend auseinandergesetzt, wie ich selbst übrigens auch, weil ich habe nie, in meinem zarten Alter ist das erste Werk überhaupt, was ich für die linke Hand spielte. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Ich träume schon immer von einmal die Korngold-Suite, die ja relativ häufig gespielt wird, ein fantastisches Stück ist, die mal zu spielen, aber es kam noch nicht dazu. Also insofern waren das meine ersten Gehversuche mit der linken Hand und eine enorme Herausforderung, der mit viel Respekt begegnete, aber es war sehr bereichernd.
Oliver Trindl, der Pianist dieser Aufnahme aus dem Kammermusiksaal Köln, der Kölner Kollegen vom Deutschlandfunk, Andreas Wilbohl, der Bratscher und Thorsten Johanns, der Klarinettist. Wir hören das Trio G-Moll von Josef Laber in der Ersteinspielung.
Thank you.
Trio G-Moll, komponiert von Josef Labor in den 1910er Jahren, gespielt in der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur von Andreas Wilwohl, Viola, Thorsten Johanns Klarinette und Oliver Trindl. Oliver Trindl, Klavier, linke Hand, auch mein Studiogast in der Sendung. Aufgenommen wurde das im Oktober und im Dezember 2020 im Kammermusiksaal der Kollegen auf dem Raderberggürtel, also in Köln. Ja, Oliver Trindl, Sie hatten es vorhin so schön gesagt, für die linke Hand, die erste Unternehmung. Erzählen Sie noch mal ganz kurz, wie anders das ist. Kommt man da aus der Balance, weil man anderes Spiel gewohnt ist? Sind das andere Schwerpunkte? Was ist eigentlich das? Ich stelle mir das als unmöglich vor, für die linke, nur mit der linken Hand zu spielen.
Nun, der erste Schritt, wenn man sich so am Werk nähert, ist natürlich immer erst, sich mit der Partitur ein bisschen vertraut zu machen, das ein bisschen zu studieren, ein bisschen zu lesen. Und wenn man sich das so anschaut, finde ich, dass erstmal muss man den Hut ziehen vor dem Komponisten, der es schafft. Ich meine, das Klavier ist nun mal irgendwie konzipiert für zumindest zwei Hände. Das ist so. Deswegen gibt es einen Bassbereich und einen Diskantbereich und alles dazwischen. Und man kann am Klavier ein Orchester imitieren und vielstimmig spielen und so weiter. Das ist natürlich, wenn man auf die linke Hand beschränkt ist, ist das natürlich sehr eingegrenzt, diese Palette der Möglichkeiten. Insofern ist es erstmal zu bewundern, wie er das schafft, im Endeffekt ein Klangbild herbeizuzaubern und dass man doch zu einem Klangbild findet als Komponist, welches auf eine gewisse Art und Weise komplett ist, wo Sie als Zuhörer nichts vermissen, weil es ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung zu denken, ja, das ist jetzt ganz schön hier, aber es klingt so, als würde eine Spur fehlen auf dem Tonband, nämlich die rechte Seite des Klaviers. Ein Komponist arbeitet sich aber anders vor. Natürlich wird die rechte Seite des Klaviers wird natürlich benutzt, was unter Umständen man nur mit gewissen Verrenkungen des Oberkörpers schafft. Man muss ja irgendwie rankommen und die Stellung der Hand ist dann plötzlich falsch. Ich kann das so erzählen, weil es, wie gesagt, meine erste Begegnung mit Musik für die linke Hand war. Man kann schlecht Bässe und eine Diskantmelodie gleichzeitig spielen. Also es geht nur irgendwie durch Imagination, dass man so eine Gleichzeitigkeit der Dinge schafft. In diesem Stück oder in beiden Trios, die wir gespielt haben, das andere ist mit Cello und Klarinette besetzt, ist es doch so, dass das Klavier sehr schnell wechselt, die Funktion wechselt sozusagen von einer melodiösen Stelle zu einer, sagen wir mal, Palando begleitenden 16-Figur bis hin zu satten Bässen. Das gibt es ja alles, nur eben alles in so einer gewissen Reihenfolge. Also die Gleichzeitigkeit der Dinge fehlt. Das macht es für den Spieler unter Umständen auch schwerer, weil man sehr schnell umschalten muss. Welche Funktion nehme ich gerade ein? Nehme ich eine führende Funktion, sozusagen eine substantive Funktion ein? Nehme ich eine Begleitfunktion oder führe ich, trage ich etwas von unten? Ich muss dann ganz ehrlich sagen, man bereitet sich natürlich erstmal einzeln bevor man dann sich trifft und das zusammen erarbeitet. Und bis zu dem Zeitpunkt, als wir das zusammenspielten, war ich eigentlich immer unschlüssig, wie funktioniert das, obwohl ich die anderen Stimmen natürlich in der Partitur gesehen habe, wie spielt das zusammen, wie klingt das zusammen, und wir waren alle sehr, sehr positiv überrascht, wie das dann doch ein komplettes Klangbild im Endeffekt ergibt, obwohl eine Hand sich am Klavier festhalten kann oder E-Mails tippen kann.
Haben Sie natürlich nicht
gemacht. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht gemogelt. Man könnte natürlich gerade bei einer Aufnahme schön mogeln. Und man muss schon auch erwähnen, dass der Klaviersatz von Josef Labor ist ziemlich trickreich. Entweder hatte er selbst so eine große Hand, jedenfalls die meisten oder viele Akkorde kann man nicht greifen. Man muss also arpeggieren, um alle Töne zu spielen. Es wirkt dadurch manchmal ein bisschen ungelenk. Also das gilt es natürlich auch zu umspielen. Das Pedal hilft auch manchmal, um das dann zusammenzufassen ein bisschen. Manchmal müssen die Kollegen auch ein bisschen Rücksicht walten lassen. Aber es gibt auch anscheinend die Aussage von Wittgenstein, der sich manchmal, trotz der großen Bewunderung für Josef Labor, der sich mal ein bisschen geärgert hat über die unbequemen Klaviersätze. Aber das gibt es auch bei Brahms oder Reger oder Beethoven. Insofern, das ist kein Qualitätsmerkmal von guter oder schlechter Musik. Das ist halt manchmal so.
Oliver Trindl, in der besonderen Aufnahme spannen wir also Trio und Quintett, jetzt das Quintett Opus 11 zusammen. haben das schon mal getan in der vorherigen Sendung mit Trio Quintett, mit diesem Wechsel, linke Hand Klavier, das Trio und beidhändig jetzt das Quintett. Und wenn wir jetzt Quintett Opus 11, wir haben vorhin ja schon so ein paar Lebensdaten des Joseph Labor, also ein Mann des 19. Jahrhunderts bis 1924 dann gelebt, aber die Hauptsache, die prägenden Jahre eben im 19. Jahrhundert verbracht. Es gibt so einen markanten Qualitäts- oder eine markante Qualitätsbeschreibung, das ist der Umgang oder das in Beziehung setzen mit Johannes Brahms. Also er wollte sich ja unbedingt von ihm irgendwo abwenden, ist aber in manchen Schriften immer mit ihm auch verglichen worden. Hat ja Brahms auch kennengelernt und so weiter und so fort. Wie ist das? Wie sieht man, wenn man jetzt mit Blick auf das Quintett Opus 11 rangeht, wie sieht man das Verhältnis der beiden Komponisten an?
Grundsätzlich muss man ja sagen, dass Brahms den Labor durchaus akzeptiert hat. Gerade weil er, das mag sein, dass man ihn verglichen hat und in Verbindung gebracht hat, weil die auch befreundet waren. Aber er hat ihn geschätzt, weil er seinen eigenen Weg ging. Weil er also keiner dieser Epigonen war, die auf Brahms Spuren absolut komponierten, sondern weil er sich irgendwo ein bisschen absonderte und eigene Wege ging. Ich glaube, dass das Quintett gerade auch ein ganz gutes Beispiel ist dafür. Übrigens das Quintett, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil ich weiß, dass Labor hat ja viel mit Ludwig Wittgenstein, dem Philosophen, der aber sehr gut Klarinette spielte, gespielt. Aber ausschlaggebend für die Komposition des Quintetts war wohl der Richard Mühlfeld. Das ist doch spannend.
Der Meininger Mühlfeld,
Brahms, muss man ja nur sagen, dann eben für die großen vier Klarinettenwerke, späten Klarinettenwerke von Brahms, der Inspirator gewesen. Und anscheinend war er auch sozusagen zuständig oder verantwortlich dafür, dass Labor in seinem Quintett Opus 11 eben die Klarinette sozusagen als einziges Blasinstrument in den Mittelpunkt stellt. Das ist eine sehr ungewöhnliche Besetzung für Klarinette, Streichtrio, also Violine, Viola und Cello und Klavier. Und man kann es dort eigentlich sehr schön beobachten. Ich finde gerade im dritten Satz, so etwas würde Brahms nie schreiben. Das ist eine Fantasie mit rezitativartigen Klavierzwischenspielen, mit einer großen Geigenkadenz, die dann zum, übrigens auch sehr laboresk, der vierte Satz, Labor liebt ja die Variation. Ich weiß nicht, es gibt ja vielleicht kaum ein Werk von ihm, wo nicht Thema mit Variation meistens im Finalsatz vorkommt und so auch hier. Und so etwas kann man sich eigentlich bei Brahms kaum vorstellen, auf diese Art und Weise, dass er mit einer ganz fantasievollen Geigenüberleitung dann dieses sehr relativ simple, aber anrührige Thema vom letzten Satz vorstellt.
Er war orientiert an den Zeitgenossen, sie sagten, eigener Weg. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Er war blind, er war gehandicapt, aber er hat als Pianist gewirkt, er war Organist, also er hat Orgelwerke gespielt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn einer, dem das Augenlicht fehlt, komponiert? Also er hat es jemandem diktiert.
Es muss so gewesen sein, es war auch so. Also es ist wirklich sehr schwerlich, sich das vorzustellen. Allein die Idee, dass jemand wirklich alles im Kopf so komponiert, dass es eigentlich alles steht, alles komplett ist, alles perfekt ist sozusagen und dann jemanden diktiert, Note für Note, Stimme für Stimme, Zeile für Zeile, dass er auch schlecht Korrektur lesen kann. Das kommt auch dazu.
Eigentlich gar nicht.
Eigentlich gar nicht. Es sei denn, die Person spielt ihm das dann vielleicht nochmal vor und dann kann er sagen, nee, das ist doch ein Fis und kein F oder wie auch immer. Es gibt auch manche Stellen, wo man sieht, das muss eigentlich ein Fehler sein, zum Beispiel ein Akkord von allen fünf Instrumenten gehalten und aus irgendeinem Grund ist die Bratsche ein Viertel kürzer. Das glaube ich kaum, dass das Absicht ist. Also ich glaube, das sind gewisse Fehler, da kann man ein bisschen ganz minimal mit allem Respekt korrigierend einwirken. Aber trotzdem ist das erstmal eine unvorstellbare Aufgabe und man kann auch hier wieder nur den Hut ziehen, wie sowas überhaupt möglich ist. Und dann wurde das gespielt. Also er muss das ja auch irgendwie in Zeitlupe vorspielen, entweder vorspielen oder diktieren eben, ja, damit das irgendwie zu Papier gebracht werden kann.
1890 oder in den 1890ern, wahrscheinlich so 97, 98, ist das Quintett Opus 11 entstanden. Weiß man, ist das aufgeführt worden? Weiß man von diesen ja,
begleiten. Soweit ich weiß, ist es in Wien auf jeden Fall, ja, in dem Laberzirkel, beim Laberbund aufgeführt worden. Aber ich glaube, Mühlfeld hat es auch gespielt. Ob jetzt in Meiningen oder ob anders, das weiß ich nicht.
Das könnte ja sogar noch von Brahms gehört worden sein. Brahms
doch,
ist 1897 ja gestorben, genau. Müsste eigentlich genau passen oder könnte genau passen.
Dann und es wurde immerhin, es lag damals gedruckt vor. Das ist natürlich, wie gesagt, es gab die Möglichkeit, auf dieses Stück zurückzugreifen. Es war nicht unter Verschluss.
Dann hören wir jetzt das Quintett Opus 11 von Josef Labor mit meinem Studiogast Oliver Trindl beidhändig am Flügel, am Klavier des Kammermusiksaals in Köln. Nina Kamon spielt Violine, Thorsten Johanns Klarinette, Andreas Wilwohl Viola und Alexander Hülshoff Violoncello.
Thank you. Thank you.
Besondere Aufnahmen in Ersteinspielungen, Werke von Josef Labor, soeben das Quintett für Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Klavier Opus 11 mit Nina Karmon, Violine, Thorsten Johanns, Klarinette, Andreas Wilwohl, Viola, Alexander Hülshoff, Violoncello und Oliver Trindl, Klavier. Aufgenommen haben wir am 15. und 16. Dezember 2020 im Kammermusiksaal der Kölner Kollegen. Die Aufnahmen werden beim Label Capriccio erscheinen. Im ersten Teil gab es das Trio G-Moll von Labor, das für Klavier, linke Hand, Klarinette und Viola. Oliver Trindl war mein Gesprächsgast. Vielen Dank fürs Kommen. Tonmeister war Stefan Schmidt, Toningenieur Gunter Rose. Ich wünsche einen guten Abend.